Adriano Prisco, sagte die Fremde.
Wer will das wissen?
Erwiderte er, obwohl sein Name aus ihrem Mund gar nicht wie eine Frage geklungen hatte, sondern wie etwas, das lediglich nach einer formellen Bestätigung verlangte. Carla Prisco. Sie nannte ihren Namen in der Art eines Sesam öffne dich, dazu angetan, um sämtliche Tore dieser Welt auf der Stelle sperrangelweit aufspringen zu lassen.
Okay,
sagte Adriano gedehnt. Nichts weiter. Es gab, verteilt über zwei Kontinente, eine ganze Menge Priscos auf diesem Planeten. Wo käme man hin, wenn jeder von denen unangemeldet hier aufkreuzte? Unsere Großväter waren Brüder, erklärte sie. Meiner war der Ältere, er hieß Basilio. Der Jüngere, Cesare, müsste deiner gewesen sein. Sie sprach Mailänder Dialekt. Es stimmte, was sie sagte. Adrianos Großvater, Cesare Prisco, war auf diesem Gut aufgewachsen und 1945 als junger Mann nach New York ausgewandert, wo ein Teil der Verwandtschaft schon seit mehreren Generationen lebte, und sein ältester Sohn war Adrianos Vater. Doch was hatte das mit dem Hier und Heute zu tun? Was wollte Carla Prisco von ihm? Ahnenforschung betreiben? Als stünden ihm seine Gedanken auf die Stirn geschrieben, rückte sie auch schon mit ihrem Anliegen heraus. »Kann ich eine Weile hier wohnen?«
»Ich führe kein Hotel«, antwortete er, bewusst blasiert und schroff.
»Ich weiß«, sagte sie, »du betreibst eine Art...« Sie blickte zum Himmel und wedelte mit der Hand herum, als wollte sie das richtige Wort herbeifächeln. »Eine Künstlerkolonie auf Zeit, richtig?« Demnach kannte sie seine Website. Was hatte sie dann daran gehindert, seine E-Mail-Adresse anzuklicken und ihr Anliegen schriftlich anzumelden, wie es unter zivilisierten Menschen des 21. Jahrhunderts üblich war? Wenigstens anrufen hätte sie können, oder war auch das zu viel verlangt?
»Nur ein paar Tage, bitte. Es wäre mir sehr wichtig«, insistierte sie.
Adriano warf einen skeptischen Blick auf die zwei monströsen, bonbonfarbenen Trolleys und fragte sich, was sie unter ein paar Tagen verstand. »Ginge das?« hakte sie nach.
»Für gewöhnlich suche ich mir meine Gäste selbst aus.«
»Wie viele sind es denn zurzeit?« Sie spähte an ihm vorbei durch das verschnörkelte Eisentor, als versuchte sie, einen Blick auf die Scharen von Kreativen zu erhaschen, die im Schatten der Bäume herumlungerten oder auf den gekiesten Wegen lustwandelten.
»Keiner.«
Er fand es unter seiner Würde, sie anzulügen. Sie hob ihre Augenbrauen. Ihre Augen lagen leicht schräg über den hohen, hervorstechenden Wangenknochen. Die Nase war schmal und der Schwung der Oberlippe verlieh ihrem Gesicht etwas Aufmüpfiges. Irgendetwas störte ihn an ihr. Vielleicht, dass sie so mager war und dabei doch dem gängigen Schönheitsideal allzu sehr entsprach. Gesichter wie ihres sah man im italienischen Fernsehen, wann immer man es einschaltete. Er spielte mit dem Gedanken, ihr den Moretti-Hof zu empfehlen. Ein gut ausgestattetes Agriturismo am anderen Ende von Belmonte. Doch irgendetwas sagte ihm, dass sie genau hier, auf seinem Gut unterkommen wollte und nirgendwo anders. »Ich schreibe Haikus«, verkündete sie. Er musste lachen. Sie konnte nicht wissen, wie selten er lachte. Er instinktiv nutzte sie die gute Stimmung und sagte, »Es ist sehr heiß. Könnten wir das alles nicht bei einem Kaffee und einem Glas Wasser besprechen?« Ein durchschaubares Manöver. Beide wussten das. Einmal über der Türschwelle würde man sie nicht so leicht wieder loswerden. Andererseits sollte man Verwandte nicht vor der Haustür verdursten lassen, sondern sie wenigstens hereinbitten, ihnen Kaffee und Gebäck anbieten, ehe man zusah, dass man sie verabschiedete. Wenn er sie jetzt gleich ins Dorf schickte, würde sie sich bestimmt in der Bar von Belmonte über sein harsches Benehmen beschweren. Und es würde sich binnen Minuten herumsprechen, was für ein Rüpel und Unmensch er doch war. Nicht, dass ihn das groß kümmerte. Doch er musste seinen Ruf als Eigenbrötler und komischer Kauz auch nicht unnötig zementieren. Also nickte er schicksalsergeben, entriegelte einen der beiden Torflügel und trat zur Seite. Wortlos schritt sie an ihm vorbei. Man konnte es beim besten Willen nicht anders nennen. Rücken gerade, Kinn oben, Blick ins Weite gerichtet. Entschlossene, ausgreifende Schritte. Die zwei Monsterkoffer blieben zurück und warteten auf einen Lakaien, der sie ihr hinterher trug. Adriano hatte auch schon eine leise Ahnung, wer das sein würde. Auf halber Strecke blieb sie stehen und ließ ihren Blick schweifen.
Ich hatte das Haus größer in Erinnerung.
Es ist ein einfaches italienisches Landgut, nicht Downton Abbey. Das Gebäude war kompakt und rechteckig, mit einem Erker in der Mitte, wo sich unten der Eingang und oben die Bibliothek befand. Es bestand aus dem Erdgeschoss, dem ersten Stock und dem Dachgeschoss mit 4 Gauben, 2 auf jeder Seite. Die Fenster im ersten Stock und im Erdgeschoss waren schmal und hoch. Auch die Räume hatten eine stattliche Höhe. Abgesehen vom Dachgeschoss, in dem früher die Bediensteten untergebracht waren und das nun leer stand. Sie musste seine Verstimmung bemerkt haben und lenkte ein:
Vielleicht wirkt es kleiner auf mich, weil inzwischen die Bäume gewachsen sind. Als Kind kommt einem alles viel größer vor. Ich war gerade erst 6, als wir weggezogen sind.
Das Erdbeben von 1997 hatte seinen Kern in Umbrien, in der Nähe von Assisi. Aber auch in der benachbarten Provinz, den Marken, waren Schäden entstanden. Das Gutshaus galt danach als einsturzgefährdet. Deswegen zogen die Priscos, die damals dort gewohnt hatten, nach Mailand. Ein Paar mit 2 Töchtern. Das hatte der Makler ihm erzählt. Fast 20 Jahre stand das Gut nach dem Beben leer und der Park verwilderte. Bis Adriano Prisco den alten Palazzo kaufte. Er rechnete im Stillen und kam zu dem Ergebnis, dass Carla Prisco jetzt 29 oder 30 sein musste.
»Du hast den Garten so gelassen, wie er war.«
Das schien sie zu freuen. Sie lächelte. Der Garten besaß die Dimensionen eines Parks einer mittelgroßen Stadt und erstreckte sich zuerst flach vom Tor bis zu dem hellgelb schimmernden Gutshaus und dahinter weit den Hang hinauf bis zum Wald.
»Ich bin dem Ratschlag einer klugen Landschaftsgärtnerin gefolgt«, sagte er,
und konnte nicht verhindern, dass eine gewisse Person, an die er eigentlich gar nicht mehr denken wollte, vor seinem inneren Auge auftauchte. »Simona«,